Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Das Ergebnis ist erstmal zweitrangig. Es ging um die Abläufe. Wir haben gegen sehr, sehr guten Gegner gespielt. Die haben uns schwer gemacht, deswegen im Großen und Ganzen war es ein guter Test. Es geht darum, dass wir in den Fitnesszustand kommen, dass wir auf höchstem Level spielen können, dass wir vorbereitet sind auf unser erstes Pflichtspiel. Dafür sind solche Gegner top für uns und das macht es nur besser.
Mit den Worten von Jeff Chabot starten wir in Podcast Folge 354. Meine Wenigkeit Christian Pavlitsch begrüßt ganz herzlich das dynamische Duo Philipp Meisel.
Grüße.
Und Felix Mahler.
Abracadabra, um einen Heiko Hinrichsen zu zitieren.
Schöne Grüße an der Stelle. Herzlich willkommen auch natürlich an euch. Wir hoffen, dass ihr gut durch die Woche gekommen seid. Wir versuchen euch wieder mitzunehmen rund um alles, was sich an der Mercedesstraße und darüber hinaus getan hat. Es gab ein Testspiel für viele überraschenderweise am vergangenen Wochenende, über das wir sprechen. Wir haben natürlich News rund um den Transfermarkt. Spoiler, wir haben keinen Nick Woltemade mal Teaser oder Jingle mehr einspielen lassen. Wir gehen mal davon aus, dass wir es vielleicht doch nicht mehr so viele Wochen lang brauchen werden. Dann natürlich alles rund um das NLZ, vor allem die Teams, die in Brasilien unterwegs sind. Und dann schauen wir voraus auf den Gradmesser gegen die Galizier. Celta Vigo an der Kreuzeiche, Samstag 15:30 Uhr. Das alles für euch, bevor ein Philipp Meisel am Wochenende ins Trainingslager entschwindet.
Das ist soweit korrekt. Aber nicht nur ich werde das tun, sondern ich werde begleitet von hochkompetenten Kollegen, nämlich dem David Scheu. Wir werden für euch die Tage da in Rottach-Egern entsprechend abbilden, beginnen quasi, es ist ein Samstag-zu-Samstag-Trip, also wir beginnen in Reutlingen mit dem Vigo-Test, dann Anreise, dann ab Montag ist die Mannschaft da, zieht es die Woche lang durch und dann ist am Samstag wieder der Test gegen Toulouse und dann fahren wir wieder heim. Und ihr bekommt von uns wie üblich jeden Tag massig Texte, Bilderstrecken, Videomaterial, wir machen einen Live-Blog und, also ich kann das nachher gerne auch nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen.
Definitiv, haben wir später einen Blog dazu und können ja auch aus eigener Erfahrung erzählen. Also man ist nie so nah dran wie beim Trainingslager einfach an den Akteuren, an dem, was sich da abspielt. Und wie gesagt, ich glaube, der Live-Blog wird vor allem für euch da draußen eine gute Quelle sein, um rauszufinden, was sich da so tut in Rottach-Egern. Am vergangenen Wochenende hat sich was ganz anderes getan, nämlich plötzlich ploppte Felix am späten Samstagnachmittag die Tatsache auf, dass der VfB einen Test absolviert hat gegen PSV Eindhoven, ein 4:4 über deutlich mehr als 90 Minuten, das wurde vorher vereinbart. Aus behördlichen Gründen wurde das eben nicht kommuniziert, dass das vorher stattfindet. Es gab auch keine Ankündigung, kein Ticketverkauf, aber hinterher immerhin, und damit kennt sich ein Felix aus, Highlights auf YouTube.
Das ist richtig und das war auch meine Ankündigung, weil damit stieg Heiko Hinrichsen in unser 90+3 ein mit Abracadabra und Simsalabim, dass nun doch jemand vor Ort war. Kam aus dem Nichts so ein bisschen. Auf einmal kommt die Meldung hier irgendwie Geheimtest 4:4 und guckst erstmal hoch, was ist denn da passiert und warum 4:4? Man kann sich das nochmal angucken in voller Länge. Also VfB hat es an sich ja gestreamt, aber halt nicht für die Öffentlichkeit. Erst danach hochgeladen, sogar Highlights draus gebastelt, die ich mir angeschaut habe. Viele waren verzückt, gerade von dem 4:4, den letzten Treffer von Neuzugang Lazarovic. Sonst ist halt wieder mal ein Testspiel, wieder mal ein Testspiel gegen guten Gegner. PSV Eindhoven reiht sich ja ein in diese ganze Geschichte, wo wir mit Celta Vigo reden werden, wo wir später irgendwann über Bologna reden werden. Glaube ich, alles sehr, sehr ordentliche Gegner. Lazarovic natürlich falsch, Laza Jovanovic, so rum ist richtig.
Ich wollte gerade sagen, du hast so einen kleinen Brasilianer aus ihm gemacht, indem du so Vor- und Nachnamen vermixt hast.
Ja, bei dem Tor ist er auch nah dran am Brasilianer. Also ich glaube, der macht schon bisher ziemlich Spaß.
Ja, den Eindruck habe ich auch, Philipp. Wie sind so deine Eindrücke rund um das Spiel? Es ist ja irgendwie, finde ich, so ein Spannungsfeld zwischen einerseits, haben wir auch von Jeff Chabot gehört, internationale Gegner so ein bisschen sich warmlaufen. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Stenogramme dann auch anschaut, natürlich ist es noch die Testspielphase, in der natürlich jetzt auch nicht die Spieler auf dem Platz stehen, die man dann möglicherweise im Pflichtspielstart dann erwartet. Ne?
Ja, 100%. Also wenn ich da zwei Sätze dazu sagen darf, dieses Tor von Lazar Jovanovic sagt für mich eigentlich alles aus über die Bedeutung dieser Verlängerung, zumindest in diesem Testspiel, weil so viel Qualität kann da nicht auf dem Platz gestanden sein, sonst machst du so ein Tor nicht. Das ist ja ein Spaziergang. Das darf eigentlich nicht mal in einem Testspiel auf diesem Niveau passieren. Ja, insofern würde ich das mal in Klammern setzen, wie viel das aussagt über die Qualität des Spielers. Aber klar schick anzusehen war es. Und das andere ist immer der Kontext. Es gab natürlich eine Ankündigung zu diesem Testspiel, nämlich schon in Fellbach. Da hat sich Sebastian Hoeneß verblabbert. Danach wurde das Ganze eingefangen von der Medienabteilung und wir mussten eine Woche lang Stillschweigen bewahren. Das haben auch alle Kollegen durchgezogen, tatsächlich quer über alle Redaktionen, weil, und das ist der Hintergrund, das Spiel hat ja in NRW stattgefunden und oder Niedersachsen, ich weiß gar nicht, ich glaube Niedersachsen sogar, egal, jedenfalls weit weg von hier, so dass man sich ein bisschen so auf halber Strecke mehr oder minder trifft, aber Fakt war, dass die Behörden das vorgegeben haben. Das heißt, die haben den Clubs quasi Daumenschrauben angelegt, wehe, das kommt vorher raus, dann blasen wir den Kick ab, weil die aus irgendwelchen obskuren Gründen Befürchtungen hatten, dass sich da, keine Ahnung, Horden zusammenrotten, die dann dieses Spiel nutzen, um da ein bisschen Ringelpiez mit anfassen zu machen, aber ist natürlich nicht passiert. Dass sowas passieren kann, zeigen die Vorfälle in Österreich. Vor ein paar Tagen, habt ihr vielleicht alle aus den Medien entnommen, da haben sich 60er und Augsburger ein kleines Händchen geliefert. Sowas gibt's natürlich schon, aber bei Mannschaften, die überhaupt keine Berührungspunkte sonst haben, war das alles ein bisschen komisch. Jedenfalls haben wir uns alle dran gehalten, haben Heiko hingeschickt. Der hat den schönen Ausflug in Ankum, der Ort des Spiels, konnte ich ihm noch eine Empfehlung mitgeben, weil ich da vor ein paar Wochen erst zufälligerweise durchgekommen bin. Da gibt's den wunderschönen Laden Fritten Johnny. Ja, da kann man sich also eine Mantaplatte und Sachen rauslassen, wenn man ein kleines Hüngelchen verspürt. Jedenfalls hat er da eine gute Zeit und er hat ein paar wichtige Sachen auch gesehen. Also ich meine, das unbestritten hat das Testspiel schon gezeigt, dass der VfB Stuttgart offensichtlich ganz ordentlich dasteht für die Phase der Sommervorbereitung, in der man sich befindet. Auch wenn da ein, zwei Tore mit dabei waren, die schwierig waren, glaube ich, aus Trainersicht. Also wenn ich jetzt mal auf die Seite wechsle, also das dritte Tor für den VfB Stuttgart, das Eigentor von Eindhoven, Leute, also ich weiß ja nicht, sowas sollte nicht passieren. Das kann auch mal im Profispiel passieren. Wir alle erinnern sich uns noch an die Mutter aller Eigentore zwischen Borna Sosa und Ron-Robert Zieler. Ja, gab sowas auch mal in einem Pflichtspiel, aber das sollte eigentlich nicht vorkommen. Und insofern gut war, das hat der Trainer, und damit beende ich meinen Monolog, ja auch schon im Vorfeld gesagt und auch nachher nochmal wiederholt, solche Tests, auch wenn, sag ich mal, die sportliche Qualität hier und da in Frage zu stellen ist, sind halt immer deswegen gut, weil man diese Jungs, die man hat, in ausreichender Zahl im Kader, in großer Zahl, der VfB hat aktuell 30 Leute, glaube ich, unter dem Profikader mit dabei, durchbelasten kann. Ja, also die bekommen viele Minuten in die Beine und gerade die Jungs aus der zweiten Mannschaft, die dabei waren vom VfB jetzt in Eindhoven, konnten ebenso auch nochmal zeigen, hey, also wenn es brennt, sind wir da, ne? Und das ist gut.
Ich weiß, dass wir viele Hörer haben, die sehr großen Wert auf geografische Korrektheit legen. Und deswegen möchte ich an der Stelle erwähnen, Ankum ist eine Gemeinde im niedersächsischen Landkreis Osnabrück. So, haben wir das klargestellt?
Ja,
und ich finde, ja, genau das, was ihr beide angesprochen habt, gehe ich mit. Wo ich noch gerne ansetzen würde, zwei, sag ich mal, positive Aspekte, einfach auch fürs vom Feeling her, würde man sagen, ist zum einen die Tatsache, dass wir kennen Testspiele ja auch anders. Erinnert ihr euch an das Ding gegen Ajax, wo Davy Klaassen wie so ein Berserker sich die rote Karte abgeholt hat und dann Sebastian Hoeneß drauf gepocht hat, dass er gerne weiter gegen 11 testen würde. Also Testspiele können auch aus dem Ruder laufen und deswegen, ja, wenn wir auch solche Tore sehen, wie die zum Beispiel von Lazar Jovanovic, das sieht dann schön aus, aber mir ist dann immer noch lieber, er darf durchspazieren, als dass ihn jemand von hinten in die Beine grätscht.
Selbstverständlich.
Ja, und Punkt zwei, und ich glaube, das ist noch so ein Ding, wir haben ja Sebastian Hoeneß jetzt gehört, auch schon nach dem Test gegen Fellbach und jetzt auch. Ich finde es gut, dass man auch gerade mit Blick auf die Defensive immer so ein bisschen sich was offen lässt. Also das klingt jetzt blöd, aber ich bin Freund von Testspielen, die man nicht zu null bestreitet, weil selbst gegen Fellbach gab es dann hinten raus noch ein Tor, jetzt gab es halt 4 gegen Eindhoven. Dann hat der Trainer Themen, die er unter der Woche ansprechen kann, die man trainieren kann, die man sicher, Philipp, dann auch ins Trainingslager mitnehmen kann. Ich erinnere mich dran, wann war das, Felix, diese nahezu perfekte Testphase, wo man irgendwie alles gewonnen hat, ungeschlagen durch die Vorbereitung gegangen ist und dann ist man am Ende der Saison abgestiegen. War das sogar, glaube ich, 18 könnte gewesen sein. So, deswegen ist das, finde ich, auch aus der Perspektive gut. Man nimmt die man schaut sich die Spiele an, man testet da mit den Gegnern, man hat Themen, die man weiterhin ansprechen und bearbeiten und beackern kann. Und ich glaube, das ist an der Stelle bisher auch das Allerwichtigste, bis auf Justin Deal, jetzt keine Verletzungen, die irgendwie da den ganzen Plan durcheinander bringen.
Ein paar Spieler haben ja gefehlt, trotzdem noch Trainingssteuerung, gerade Thema Defensive, Zagadou, Alder Kiel, da fehlt auch ein bisschen was da hinten, was spielen könnte. Finn Jeltsch hast du angesprochen, Mio hat auch gefehlt, Noah Darwig lese ich und ja, Justin Deal natürlich auch noch, Stergio im Aufbautraining, so Geschichten, wollte mal das Stadt jetzt später ein, also noch nicht in Top-Besetzung, wir haben jetzt den Kader von der PSW nicht so ganz im Kopf, aber natürlich auch da noch sowieso Luft nach oben. Und ich weiß gar nicht, welche Phase das war, aber so ein bisschen die Mutter der Testspiele bleibt ja das Man City-Ding,
bevor auch es das, dann ja. Ja.
Komplett baden ging in der Nummer. Aber ja, wie gesagt, Testspiele ist schwierig zu bewerten, auch gerade so Dinger in Winterpausen finde ich immer wieder schwierig, weil dann springt es auch mal hoch und mal runter. Gerade so mitten in der Saison willst du natürlich einfach nur Siege sehen in solchen Testspielen, wenn es dann nicht passiert ist, nochmal mehr zu bewerten. Jetzt ist halt wichtig und ich habe auch nichts dagegen, wenn es dann hier mal 4-4 ausgeht oder so und der Gegner ist ja auch entsprechend, das war jetzt kein Drittliges, Viertliges oder nochmal Fellbach oder so, von dem her nimmt man das ja, glaube ich, absolut in Kauf. Ja,
Man City übrigens die Mutter aller Testspielsiege, die dir die Augen verwischen, die kamen her aus Australien, völlig gejetlaggt. Ich glaube, die standen auf dem Platz in Stuttgart, bei denen war es 4 Uhr nachts gefühlt in den Köpfen und lassen sich dann dermaßen hernehmen vom VfB und man hat, glaube ich, irgendwie an der Mercedesstraße gedacht, so super, wenn wir so spielen, gewinnen wir in 2 Jahren die Champions League. Ja, das lief dann alles ein bisschen anders.
Ja, ich glaube auch, also man muss ja immer den Rat wieder und wieder mitgeben. Man sollte sich ergebnistechnisch in keinster Weise mit Testspielen auseinandersetzen. Inhaltlich dagegen schon, ja. Und deswegen freue ich mich auch jetzt auf den Samstag an der Kreuzeiche, weil da wirst du zum ersten Mal tatsächlich Erkenntnisse rausziehen können. Wage ich zu behaupten. Gegen Fellbach aufgrund der Gegnerqualität nicht, gegen Eindhoven Frühphase Vorbereitung, viele Leute geschont aufgrund muskulärer Themen und so weiter. Das wird jetzt gegen Vigo anders. Und dann kannst du tatsächlich auch mal wirkliche Rückschlüsse ziehen. Erste, inhaltliche. Und dann zieht man weiter. Und in Rottach-Egern soll dann auch der Feinschliff tatsächlich passieren. Ja, auch wenn es eine sehr komprimierte Einheit ist. Sag mal nachher vielleicht noch ein paar Sachen dazu. Die Tage dort am Tegernsee. Ja, und deswegen, glaube ich, brauchen wir diesen Test in Ankunft nicht größer machen, als er war. 4-4, Ergebnis kennt ihr, Tore habt ihr gesehen und gönnt euch bitte Heiko Hinrichsens 90+3. Ja. Das ist tatsächlich absolut Internetgold. Ich habe das sehr gefeiert, tatsächlich. Hat er YouTube gemacht.
Wurde sich auch schon extrem gegönnt. Also für das, dass es ein Testspiel ist, wurde das Ding abgerufen.
Das
also
ist richtig, genau. Ja. Also ihr checkt einfach unsere YouTube-Videos gerade richtig viel aus. Das freut uns sehr und macht natürlich Spaß, wenn man die Zahlen sieht, aber auch vor allem das inhaltliche Feedback, das ihr gebt in der Kommentarspalte oder sonst wo. Das gibt uns wiederum Ansporn und ist Anlass, da weiter Gas zu geben. Und in Rottach-Egern kann ich euch versprechen, von David und von mir ist auch wieder einiges geplant.
Und bei uns gibt's nicht nur YouTube-Videos mit Heiko Hinrichsen aus Niedersachsen. Es gibt nicht nur den Live-Blog dann vom Trainingslager. Es gibt auch den sagenumwobenen Transfer-Ticker, womit wir beim Mercato wären. Und auch das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Thematik. Wir kriegen das natürlich mit. Das interessiert jeden da draußen. Was tut sich? Welche Entwicklungen rund um den Kader des VfB Stuttgart? Vielleicht, Philipp, grätsch mir erstmal das ab, was so unter Kurznachrichten verbucht werden kann, was sich seit der vergangenen Woche getan hat, oder?
Ja, zu 100%. Also, wir können bei Herrn Chabot gepflegt uns zurücklehnen, der wird weiterhin hier Fußball spielen. Weder gibt es Bestrebungen des Spielers zu wechseln, noch will der Verein ihn abgeben. Da kann Juve Millionenangebote vorbereiten, wie sie wollen oder andere auch. Also da dürfte überhaupt nichts passieren. Wir haben die Situation Demirovic, same, same. Auch da gibt es Gerüchte aus Italien. Milan soll dran sein. Ich habe euch da aufgeschrieben, was dazu zu sagen ist, habe entsprechend auch Drähte glühen lassen und mit Leuten gesprochen, die mir sagen können oder deren Aussagen sehr entsprechend zu werten sind. Ja, insofern ist das Ergebnis, da braucht ihr euch gar keinen Kopf machen. Der ist hier fest eingeplant, wird hoffentlich wieder so eine Saison hinlegen wie seine Premierensaison, die war nämlich haben wir auch schon hinlänglich besprochen, sehr, sehr, sehr ordentlich von Ermedin Demirovic. Und dann bleiben eigentlich aktuell nur die beiden großen Themen. Ja, zugangsseitig hat man zwei Spieler, auch das haben wir aufgeschrieben, mit denen ist man sehr, sehr weit. Da geht es nur noch um die Einigung mit den Clubs. Das sind Kaspar Janda von Nürnberg und Yannis Konstantelias von PAOK Saloniki. Sollten diese Puzzlesteine dann endlich zusammenfinden, wird da relativ schnell auch Vollzug vermeldet werden können. Da geht es im Endeffekt darum, dass die Clubs sich einig werden. Ja. Und auf der Abgangsseite beherrschen zwei Personalien das ganze Thema ja schon den Sommer über. Enzo Mio und seine Ausstiegsklausel und Nick Woldemade und das hinlänglich kolportierte und quasi fast öffentlich transportierte Interesse der Bayern. Stand jetzt, wir müssen ja immer dazu sagen, wir nehmen hier an einem Mittwochvormittag auf und bis ihr diese Folge hört, gehen 24 Stunden rum, da kann viel passieren, aber es ist nicht zu erwarten, dass bei den beiden groß was passiert. Ja, Nick Woldemade, der stand so, dass aus München quasi gerade gar nichts mehr kommt. Verhandlungen hat es nie ernsthaft gegeben. Der VfB Stuttgart beruht auf seiner Position und geht davon aus, dass Nick Woldemade am Wochenende Leistungsdiagnostik macht und am Montag in Rodach-Egern am Nachmittag zum ersten Mal mit der Mannschaft locker zumindest trainiert. Und bei Enzo gibt es weiterhin keine aktivierte Klausel. Die ursprüngliche Spur zu Paris ist völlig erkaltet. Paris FC, da ist nichts mehr los. Und Galatasaray, dieses Interesse, das kolportiert wird, das ist längst nicht so intensiv, wie es medial gemacht wird. Zumindest ist das, was mir am Mittwochvormittag noch durch Gespräche zurückgespielt wurde. Da ist aktuell nichts, was irgendwie auf einen Vollzug oder sonst was hindeutet. Der junge Mann trainiert hier und wird das auch erstmal weiterhin tun.
So ist das. An der Stelle nochmal, damit es auch klar wird, wirklich für alle Hörer, es ist durchaus in dieser Woche eine größere Diskrepanz zwischen unserer Aufnahmezeit und dem Release. Das heißt, sollte sich Mittwoch, Donnerstag noch was getan haben oder ihr hört das Ding am Samstag irgendwie beim Frühstückskäffchen und in der Zwischenzeit hat sich da was getan, dann bitten wir natürlich um Entschuldigung. Ihr könnt das alles bei uns nachlesen. Ich habe es gesagt, Transfer-Ticker, es wird natürlich auch viele einzelne Meldungen geben. Ich weiß, dass ein Philipp Meisel noch bis eben an einem langen Stück rund um die ganze Transferthematik saß und all die Personalien abgedeckt hat. Ich würde gerne auch nochmal, natürlich ein bisschen, Felix, ein bisschen dezidierter müssen wir reden über die Personalien Woldemade und Mio. Vielleicht mal erst Nick Woldemade. Da wirkt es ja jetzt gerade zumindest in der Außendarstellung so, ne, wir differenzieren schön immer bei Bayern mit zwischen intern und extern. Extern wirkt so, als hätte man an derselben Straße gerade sich so ein bisschen zurückgelehnt, die Arme verschränkt und gesagt hat, nee, jetzt will ich nicht mehr. So. Das ist aber tatsächlich auch wieder so ein Gebaren, das man eigentlich kennt. Also wenn ich in Kroatien an meinem schönen Örtchen an der Adria zum Wochenmarkt gehe und ich sehe dann einen schönen Gürtel, den ich da irgendeinem Händler abkaufen will und der Preis, den er von mir verlangt, ist für mich nicht akzeptabel, dann handle ich vielleicht ein, zweimal und wenn ich merke, das geht nicht, dann sage ich, nee, weißt was, kannst mich mal sonst wo und komm aber dann vielleicht in der nächsten Woche wieder, ja, wenn ich doch Bock auf diesen Gürtel habe. Insoweit
mit Berater.
Und da, Felix, sind wir beim Punkt. Für mich, der Satz des vergangenen Wochenendes war, das war so nicht abzusehen.
Ja, diese ganze Woldemade-Nummer, auch ich verstehe, ich glaube, wir haben unser Unverständnis eh schon breit gemacht, die letzten Folgen, aber auch jetzt verstehe ich weiterhin nicht, was genau die Bayern damit bezwecken, was der Berater damit bezweckt mit so einer Aussage. Ich meine, die darf er so tätigen, die kann man auch inhaltlich irgendwo so mitgehen. Das sind unglaubliche Summen. Ich habe mir extra noch einen Tweet abgespeichert von Le Gros, wenn ich ihn richtig ausspreche, wie auch immer, der ihn mal verglichen hat. Im Jahr 2020 hatte der gesamte Kader des VfB einen Marktwert von 69 Millionen. Jetzt reden wir hier über Woldemade, der vielleicht alleine das schon quasi als eine Person einbringen könnte, also eben auch die Entwicklung nochmal. Aber dieses öffentliche Druck aufbauen, auch damit Druck aufbauen, von wegen, ey, wir machen eigentlich ein geiles Angebot, der VfB soll sich mal nicht so haben, auf jemanden Druck aufzubauen, der sich offensichtlich nicht irgendwie unter Druck setzen lässt und das seit 3 Wochen zu versuchen, weiß ich nicht, ob man da irgendwann umkehren dürfte oder sollte. Jetzt werden sie halt kurz mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen, sich um, keine Ahnung, Luis Diaz kümmern und was auch immer, aber ich glaube, Der Markt ist da weiterhin schwierig auf der Woltemal-Position. So Leute wie Xavi Simmons gehen wohl eher zu anderen Vereinen als zu Bayern München, auch in die Premier League lieber. Ich glaube, die kommen nochmal zurück und dann haben wir, glaube ich, nicht mehr so viel Abstand in den Erwartungen, wenn die alle so stimmen wie kolportiert, dass das Ding vermutlich über die Bühne gehen könnte. Wie gesagt, wenn die Bayern halt wollen, aber dass die jetzt mal kurz 2-3 Tage auf Stopp drücken, ist jetzt, glaube ich, nichts, was irgendwie den Transfer groß beeinflussen dürfte. Wenn die weiterhin Woltemade wollen, werden sie irgendwann das zahlen, außer davor wir wirklich endgültig zu, aber auch das glaube ich nicht.
Zahlen müssen,
ja.
Ja, ich meine, die Position, in der sich dieser Verein gebracht hat, über die letzten Wochen und Monate, und da muss man ja das Woltemade-Thema ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Man muss sich mal die ganze Personal- und Kaderplanung anschauen und wer da was macht und entscheidet und wer nicht, dann ist das halt, also vorsichtig ausgedrückt, eine Vollkatastrophe, was die da hinlegen. Ja, also, aber ich bin jetzt hier nicht derjenige, der großartig dem FC Bayern irgendwie irgendwas bewerten muss und sonst was. Ja, aber Fakt ist, die Verhandlungsposition des VfB Stuttgart, die ist weiterhin, und das bleibt sie auch bis zum 1. September, bis dieses Fenster zugeht, dermaßen gut. Ja, also entweder die tanzen nach deiner Pfeife oder es passiert halt nichts, ganz einfach. Ja, und damit hat sich's. Und das alle 2-3 Tage neu zu bewerten und diese Aussage und jene Aussage, mir ist das ehrlich gesagt zuwider. Ja, mein Arbeitsalltag, wenn ich euch diesen kleinen Einblick geben darf, der besteht in diesen Wochen zu 60-70% aus Telefonieren und das muss doch alles nicht sein, Mann. Also, aber es ist halt nun mal leider gefragt und deswegen bedienen wir das auch mit, aber alles in allem, glaube ich, ist der beste Rat, den ich euch da geben kann, ein bisschen mehr entspannt die ganze Sache angehen und nicht jeden Halbsatz auf die Goldwaage legen und jeden Online-Artikel von Leuten, die oder Medien, die das schlussendlich auch als Geschäftsmodell sich auserkoren haben, für bare Münze nehmen, dann fahrt ihr, glaube ich, ganz gut damit. Manchmal einfach entspannt zurücklehnen und das Ganze einfach vorbeiziehen lassen. Das würde uns allen gut tun.
Das und Alex Werle-Mantra.
So.
Ja, genau.
Ja, entspannt euch mal.
Entspannt euch doch mal. Ja,
ja, 100%.
In dem Fall absolut angebracht. Und guckt euch ein paar Shorts auf YouTube an. Also es gibt mittlerweile herrliche Kurzclips rund um diese Thematik. Witzigerweise kam tatsächlich Mr. Burns, den ich letzte Woche angesprochen habe, auch in so einem Ding vor. Dann hat man noch King of Queens und ich weiß nicht, ich glaube Stromberg. Es ist also wirklich.
Es ist ein eigenes Unterhaltungsgenre mittlerweile.
Super,
ja.
Super.
Also was da für Running Gags draus entstanden sind, du hast angesprochen, mit das war so nicht abzusehen. Diese Forderung oder dieses schnippische, ist er 80 Millionen wert, wird auch jetzt bei anderen Verkaufsszenarien und sowas mitgenommen. Also da gibt's hier und da wirklich absolutes Gold online.
Mittlerweile lehne ich Arbeitsaufträge mit dem Satz ab. Also wenn einer zu mir kommt und sagt, Pavlic, könntest du mal, das war jetzt so, aber nicht abzusehen. Dann muss man mal gucken, ob das so geht. Ja, also einfach auch das Ganze mit dem Augenzwinkern und mit dem lachenden Auge sehen, das tut, glaube ich, allen gut, statt sich einfach ständig frustriert irgendwo in die Ecke zu stellen und zu sagen, das ist doch alles
blöd. Und grundsätzlich, also wenn man es grundsätzlich angeht, das Thema, Leute, wir reden hier von einer Unterhaltungsbranche, dass die sich natürlich immer wieder selbst anstoßen muss, um Unterhaltungswerte zu produzieren, ist doch auch klar. Ja, aber wenn man versucht, auf seine Fanperspektive von diesen ganzen Personalien zu lösen, kümmert euch um den Club, Mann, der ist eh größer als alles andere. Und das reicht doch vollkommen aus. Da muss ich mir doch nicht immer diese 6 Monate, alle 6 Monate dieses Perpetuum mobile der Nichtigkeiten geben. Also, ja.
Aber lest unseren Transferticker.
Ja, insofern. Ja.
Lest unseren Transferticker. Ja, er ist
genau,
sehr gut.
Ja, ja, das ist genau. Wirklich schwierig. Also ich.
Ja, es ist
ihr merkt, ich bin sehr müde und es ist noch weit über einen Monat hin, bis dieses Fenster endlich wieder zumacht.
Ein Felix Mahler wollte noch etwas zu Enzo Mio sagen, glaube ich.
Ja, mir wurde so ein bisschen die Lage fast genommen, weil es jetzt quasi hieß, naja, Galla ist doch nicht so weit. Aber so ganz generell, ne, Thema Klausel, wann läuft die ab, dies, das, aber dass ein Mio für diese quasi Nichtsumme immer noch keinen Verein hat und dann wirklich wir Gerüchte haben, wie Galatasaray, ich habe mal irgendwo ganz kurz West Ham aufgeschnappt, das wird auch wahrscheinlich überhaupt nichts dran sein, aber was man halt so online liest, so drumherum, hatte ich so das Gefühl, keine Ahnung, da müsste vielleicht was Größeres anklopfen und irgendwie vielleicht so ein bisschen, ja, weiß ich, ob Mio mit den Angeboten auch zufrieden wäre, die da kommen, weil ich sehe jetzt Galatasaray, klar, die bauen sich einen coolen Kader zusammen aktuell. Osimhen können Spieler halten, wo man es nicht so erwartet hätte. Aber es ist halt am Ende des Tages auch türkische Liga. Und wenn wir jetzt vorhin bei Demirovic waren, fand ich es auch da schön, diese Nebensätze zu lesen nach dem Motto, ja, Gegenargument ist, dass AC Mailand nicht europäisch spielt und der VfB schon. Da ist halt der VfB in der Lage, wo man vielleicht als Mio auch sagt, ey, wenn da wirklich in Anführungszeichen nur das reinkommt, rein sportlich gesehen, Gehalt ist eine andere Geschichte natürlich, wenn nur das reinkommt, dann bleibe ich halt. Also da bin ich echt gespannt. Dieser sichere Abgang von ich gehe auf jeden Fall würde mir fast ein bisschen erzwungen wirken mittlerweile, wenn diese Vereine wirklich um ihn buhlen, die gerade vermittelt werden.
Man muss aber auch sehen, also es ist ja jedes Jahr so, dass es Blockbuster-Trades braucht und mit der ganze Laden in Schwung kommt, so richtig in Schwung kommt.
Der Domino-Effekt.
Die sind jetzt da. Genau, die sind jetzt da. Einen hat Felix gerade erwähnt. Osimhen zu Galatasaray, zumindest als feste Verpflichtung, ist einer dieser beiden Dominosteine. Den anderen würde ich in Viktor Gyökeres sehen, der bei Arsenal jetzt unterschrieben hat. Und dann wird da schon noch was passieren. Und auch wenn sich diese Lage recht übersichtlich darstellt, aktuell bei Enzo Mio intern, das ist mir wirklich mehrfach zugetragen worden, geht man nicht davon aus, dass der hier am 2. September noch ein VfB-Trikot trägt. Aber aktuell ist sehr, sehr, sehr wenig los, egal was da medial draus gemacht wird.
Wäre ja vielleicht auch ein Dominostein beim VfB.
Natürlich.
Mit Grieche Prio.
Natürlich.
Die ein, zwei Millionchen, wo es noch zwischenliegt, die werden relativ schnell da vermutlich.
Ja, zu 100%, Felix.
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen und würde gerne in die Werbung überleiten. Bis gleich.
Game Day auf der Waldau. Die Stuttgart Search haben Heimspiel in der European League of Football. Du willst vor dem Kickoff alle wichtigen Infos, um auf der Tribüne im Gazi-Stadion mitreden zu können? Dann höre jetzt Search 10, den Podcast zur Stuttgart Search. Powered by STZN. Jede Woche samstags 10 Minuten Football auf die Ohren. Der perfekte Service, um up-to-date zu sein. Search 10 gibt es auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Und da sind wir wieder mit den NLZ-News und da hatten wir in der vergangenen Woche darüber gesprochen, Philipp, U17, U19 in Brasilien unterwegs und man sieht echt gerade auf Social Media viele Eindrücke, viele Spiele, viele Emotionen. Das ist schon, glaube ich, eine echt gute Reise für die Jungs.
Das ist ein Riesending, das wird nachwirken auch, ja, und ganz grundsätzlich, ohne jetzt die einzelnen Spiele und sonst was durchzukauen, können wir gar nicht, weil wir nur die Ergebnisse kennen. Aber wie der VfB Stuttgart mittlerweile mit seinen Nachwuchsmannschaften umgeht und auch mit der Frauenmannschaft, also medial jetzt gesehen, finde ich, ist ein deutlicher Schritt im Vergleich zu den letzten Jahren. Auch wenn es da noch Potenzial nach oben gibt, logischerweise gibt es immer, ja, Stichwort VfB TV, Stichwort Social Media Aktivitäten auf X oder Blue Sky entsprechend und so weiter und so fort. Aber ganz grundsätzlich kommt man mittlerweile in den Genuss, wenn man es möchte, von recht umfassender Information, schönen Eindrücken. Und das ist gut so und wird hoffentlich weiterhin so betrieben und vielleicht auch nochmal gesteigert.
1:2 gegen Sao Paulo, 3:1 gegen Club Vital und 4:3 gegen Palmeiras. Übrigens, dessen A-Mannschaft ihres Zeichens jüngst erst das Halbfinale der Club-WM erreicht hat. Nach 4:0 Halbzeitführung, wenn ich richtig bin. Das sind die Ergebnisse der U19 in Brasilien. Und da sieht man auch, ja, da fallen viele Tore, da probt man auch, da schaut man, was geht. Und ich glaube, gerade in diesem Juniorenbereich, wir kennen das ja auch zum Beispiel vom Junior Cup oder ne, also wer diese wilden Spiele teilweise jetzt bei der U19 Euro gesehen hat, ich denke nur an das Halbfinale Deutschland-Spanien, da passiert viel in diesen Partien und deswegen, glaube ich, kann ich auch jetzt schon mal die Ankündigung oder den Tipp geben, Leute, wenn die Jungs dann auch wieder zurück sind und wenn es da losgeht mit Pflichtspielen, geht hin, holt euch eine Stadionwurst und genießt diese Kicks der Junioren. Da ist viel, viel, viel geboten. Viel geboten ist auch bei der U21. Nicht am vergangenen Wochenende, da wurde der Test nämlich abgesagt. Aber jetzt geht's zum SV Sandhausen an den Hartwald. Und ich weiß, dass es da doch auch einige gibt, die da hinwollen zu dem Spiel, weil Tatsächlich hat mir ein guter Freund geschrieben, er geht hin, guckt sich dieses Testspiel an, er möchte auch diesen Ort gerne für sich verarbeiten, weil er da gewesen ist, als Mario Gomez 3 Tore aberkannt wurden in der 2. Liga, und er möchte einfach wieder mit einem positiven Gefühl aus Sandhausen nach Hause fahren.
Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. 2-mal war ich dort auswärts. Einmal dieses Gomez-Spiel und einmal gab es, glaube ich, einen Sieg, aber da war es so brütend heiß. Das war so 40 Grad oder.
Ja, Freitagabend, ganz, ganz schlimm. Da bist du, und hinten drin hast du dann hinterm Stadion dieses Freibad gesehen, wo du gedacht hast, ich würde so gern einfach nur da reinhüpfen.
Ja. Gibt übrigens noch ein Testspiel. Heute Mittag wurde das, also heute Mittwoch, ganz kurzfristig angesetzt. Ich bin nachher auch dort, 15 Uhr gegen SGV Freiberg auf dem Einser. Da werde ich es jetzt endlich mal schaffen, mir dezidiertere Eindrücke zu holen von dieser Truppe von Nico Willig und dann auch mit dem Trainer kurz sprechen können danach. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist das alles schon auf den Seiten bei uns abrufbar. Gönnt euch. Und dann schauen wir mal, was da am Wochenende am Hartwald tatsächlich auch passieren wird.
Und wenn ihr einen kurzen Lacher haben wollt zu Sandhausen, dann schaut mal auf transfermarkt.de bitte in ihren Kaderübersichtsplan rein, weil die waren ja quasi leer. Ich glaube, da war noch ein Keeper war übrig. Der Rest war leer. Das heißt, hinter jedem Spieler ist gerade das Symbol von Neuzugang und von Wurmse kam irgendwie von Halle, dann von Gladbach 2, Bayern 2, Frankfurt 2. Die mussten den Kader quasi rund erneuern bis wirklich auf eine Position, glaube ich. Das ist auch eine sehr spannende Nummer, wie sie das dann schon jetzt nach wenigen Tagen irgendwie hinbekommen wollen, da ein Konstrukt hinzustellen, das miteinander kickt.
Da ist tatsächlich auch eine Mannschaft im Überlebenskampf begriffen oder ein ganzer Verein eigentlich, ja. Also das muss man ganz klar so sagen. Und ja, mal schauen, was da passiert. War die letzten Jahre, ja, waren die ja schon eigentlich, ich will nicht sagen etabliert, aber doch regelmäßiger Gast in der 2., 3. Bundesliga. Ob das so weitergeht, wage ich aktuell echt zu bezweifeln.
Ja. Ja,
aber gut, wir sind nicht hier, um uns um das Schicksal des SV Sandhausen bemüht zu machen. Vielmehr um das der VfB-Frauen. Die haben einfach weiter Hunger. Mehr kann man es, glaube ich, gar nicht anders sagen, oder? Die machen einfach genauso weiter. Ob das Neuverpflichtungen sind oder aber Ergebnisse, die man reinholt, ja, da wird einfach geballert bei Heiko Gerber und seinen Damen.
4 Testspiele, 4 Siege, unter anderem zuletzt 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg und ein 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim. Und man muss jetzt auch sagen, diese Testspielgegner sind nicht irgendwelche. Also ne, wir reden da unter anderem auch von Bundesliga-Vereinen. Und das ist auch, finde ich, gerade wenn man sich da die Testspielphase, die Vorbereitung anschaut, das Team von Heiko Gerber will da direkt in die Vollen gehen. Also man hat wirklich den Eindruck, die brauchen gar keine Sommerpause. Also Aufstieg, WV-Pokalsieg, weiter, lass gleich weitermachen. Wir wissen schon gar nicht mehr, wie sich's anfühlt, überhaupt ein Spiel zu verlieren. Ich glaube, wenn's nach denen ging, könnten die sofort loslegen mit der Zweitligasaison.
Wobei ich glaube, dass es ihnen gar nicht so schlecht täte, würden sie mal wieder ein Spiel verlieren. Sowas ist meistens wertvoller als Sieg um Sieg um Sieg aneinander zu reihen. Nichtsdestotrotz darf man echt gespannt sein, wie es da losgeht mit dem Pflichtspielstart. Ihr könnt euch selbst auch ein Bild machen, und zwar beim Saisonopening, wenn der VfB Stuttgart am Abend gegen den FC Bologna spielt. Spielen die Damen mittags schon gegen die TSG Hoffenheim im Schliessstadion. Eintritt frei. Jede Menge Rahmenprogramm zusätzlich um den Neckarpark. Also da kann ich euch empfehlen, macht euch selbst ein Bild. Und dann steht der Pflichtspielstart ja auch schon in Kürze bevor.
Der Pflichtspielstart beim VfB bei den Profis, bei der Bundesligamannschaft, der dauert noch ein bisschen, sind noch gut 3 Wochen bis zum Supercup gegen den FC Bayern. Aber wir haben es zu Beginn der Folge angesprochen. Jetzt geht's auch testspieltechnisch so langsam richtig in die Vollen. Samstag 15:30 Stadion an der Kreuzeiche, der VfB Stuttgart gegen Celta Vigo. Wer von euch geht hin? Ist jemand da?
Philipp Meisel anwesend.
Bin auf Reise nach Schweden. Also leider nein.
Urlaub muss auch mal sein für dich. Ja, das hast du dir auch mal verdient. Aber es ist quasi die Fortführung der Reihe, die wir jetzt gerade in der vergangenen Woche hatten. PSV Eindhoven, Celta Vigo, also Mannschaften von diesem sogenannten internationalen Format. Ich würde sagen, bevor wir über den Testkick gegen die Galizier sprechen, hören wir noch mal ganz kurz, was Jeff Chabot bei unseren Kollegen, Freunden von VfB TV zu sagen hat.
Ich glaube, es ist auch hier, wir spielen, glaube ich, in Reutlingen, war das genau. Es ist um die Ecke, denke ich mal. Deswegen, ja, von den Abläufen wird es ein bisschen entspannter, aber der Fokus sollte genauso hoch sein wie am Wochenende. Ja, wir freuen uns drauf, immer wenn wir vor Leuten spielen können. Deswegen, ja, eine gute Woche und dann freuen wir uns aufs Spiel.
Ja, also man sieht die Mannschaft auch hier voller Vorfreude. Das ist, ja, man fühlt schon so ein bisschen vor in dieses Europa-League-Feeling, so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Zumindest innerhalb des Teams scheint sich das so herauszukristallisieren, ne?
Ja, 100%. Also du hast natürlich diese Vorfreude, die sich auch darin ausdrückt, das haben wir auch schon abgehandelt, mal die letzten Folgen, dass die auch so Bock auf so Titelbock haben, ja, und plötzlich hier den Supercup offiziell als Ziel ausrufen, den sie gewinnen wollen. Und du siehst natürlich auch bei diesen Testspiel-Themen, dass es ihnen lieber ist, gegen solche Mannschaften zu spielen, die neu sind, frisch sind, also im Sinne von einfach nicht aus der deutschen Landschaft kommen, weil dann kann dir ja im Endeffekt auch nur passieren, dass man vor Aufgaben gestellt wird, die du so nicht kennst. Und da ist natürlich entsprechender Lerneffekt und Weiterentwicklungseffekt eher wahrscheinlich, als wenn du zum 100. Mal gegen den ersten FC Kaiserslautern spielst in einem Test oder gegen Greuther Fürth oder wie auch immer, wie das oft in Länderspielpausen passiert. Deswegen ist klar, dass die Jungs sich freuen, solche Prüfsteine vorgesetzt zu bekommen. Auch Toulouse und Bologna kannst du in diese Reihe bedenkenlos mit aufnehmen. Und jetzt wird es halt darum gehen, wie ich vorhin ja schon sagte, dass man jetzt zum ersten Mal wirklich so inhaltlich wahrscheinlich sehen kann, wie weit ist die Truppe, wo hakt's, was ist neu. Das wird jetzt an der Kreuzeiche zum ersten Mal, da bin ich mir sicher, zu sehen sein. Und wer mag, kann sich auch noch ein Ticket ziehen, ist glaube ich noch nicht ausverkauft. Da geht noch ein bisschen was, Kreuzeiche, immer schön, auch wenn man Stehplatz bucht, in der prallen Sonne stehen wird, 2 Stunden lang, aber ey, bisschen Sonnencreme auf die Platte und ab dafür.
Ich habe mir da tatsächlich einmal den übelsten Sonnenbrand ever abgeholt. Ich weiß gar nicht, welches Spiel es gewesen ist.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Oh, das ist, das knallt, ja. Aber ich finde, die Kreuzeiche ist ein Stadion, das mag ich total. Also das ist so, ja, das weckt bei mir total auch so Retro-Feelings. Diese eine riesen Haupttribüne, also für das Stadion Riesenverhältnisse, die Haupttribüne, dann diese Naturtribünen. So, ich liebe das so. Ich kannte das noch früher vom alten Böllenfalltor in Darmstadt, kennen wir so leicht das Unkraut aus den Stehtribünen raussprießt. So herrlich. Dann das, was irgendwie noch ein Überbleibsel von einer, was mal Laufbahn gewesen sein soll, ist. Und falls ihr wirklich Zeit und Lust habt, die Kreuzeiche ist echt eine Reise wert und das Spiel, denke ich, definitiv auch. Celta Vigo, absolute Konstante in der La Liga mittlerweile, sind vor ein paar Jahren mal zwischenzeitlich abgestiegen, aber wieder zurück. Und ich finde, Philipp, du hast gerade auch die Gegner genannt, also PSV, Celta Vigo, Toulouse, Bologna, das ist alles so genauso das, womit sich der VfB auch messen lassen kann und messen lassen will. Ne? Letztes Jahr hattest du die Champions League, wo vielleicht alles auch ein Stück weit drüber war, Bernabeu, Juventus. Und jetzt hast du genau diese, Bologna beispielsweise wird als italienischer Pokalsieger ebenso in der Euroleague spielen, ne? Wenn man sich mal anschaut, welche Teams da zugegen sind. Deswegen finde ich die Gegnerauswahl nicht nur attraktiv für die Fans, sondern einfach auch wahnsinnig sinnhaft für das Team. Und ich glaube, das könnte auch wirklich ein ziemlich gutes Spiel werden. Die Frage ist nur, ist denn wieder Heiko Hinrichsen dafür das 90+3 oder machst du das dann abakadabra?
Das wird wahrscheinlich kurzfristig entschieden. David und ich, wir ziehen Stöckchen oder machen Schnick, Schnack, Schnuck oder irgendwie sowas in der Richtung auf der Tribüne. Einer filmt, einer geht vor die Kamera. So hält man das eigentlich immer. Und das wird auch am Samstag passieren. Wissen wir eigentlich, was Ralf Rangnick macht am Wochenende?
Das ist eine gute Frage. Wissen wir, glaube ich, nicht. Denn Ralf Rangnick und der VfB und Celta Vigo, da war doch mal was, ne? In der Vergangenheit.
Das ist richtig. Das ist richtig. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, es gab mal einen internationalen Pflichtspielvergleich tatsächlich gegen Celta Vigo. Tief in den 90ern. Ich meine, 91 war es. Europapokal. Sowas.
Das ist ganz, ganz lang her. Und dann gab es eben dieses mit Ralf Rangnick 2001.
Ja.
UEFA Cup K.O. Phase.
Stimmt.
Hinspiel, 0-0 zum Vergessen. Also das war so, da gab es ja noch die Auswärtstorregel, ne? Und da gab es oft mal so Hinspiele, die waren dann eher so, komm, lass mal ein bisschen rumkicken. Und wir wissen alle beide, dass die Entscheidung erst im Rückspiel fällt. Gerade vor dem Hintergrund des Auswärtstors oder der Auswärtstorregel war es wirklich so, dass man gerade als Heimteam, also wichtiger war eigentlich keins zu kriegen, als selbst eins zu machen. Deswegen bin ich übrigens auch großer Fan davon, dass es diese Auswärtstorregel nicht mehr gibt, aber das nur am Rande ist ein anderes Thema. Das Rückspiel ist spannend, denn da ging es dann für den VfB um Ralf Rangnick nach Galizien zum Rückspiel bei Celta Vigo. Und Leute, was soll ich sagen? Ich habe mich ein bisschen auf die Recherche gemacht. Also ich erinnere mich noch dran, weil ich dieses Spiel gesehen habe, aber ich habe noch so ein paar Daten. Das erstens spannend war, dass dieses Rückspiel angepfiffen wurde um 22 Uhr. Das ist in Spanien nicht ganz so unüblich, weil die manchmal vor allem in großer Hitze in Sevilla und so gerne mal später spielen, weil es nicht mehr so heiß ist. Aber für die Verhältnisse war es dann tatsächlich ungewöhnlich. Wurde trotzdem live übertragen noch. Ich meine, es war die ARD gewesen damals. Und also Hinspiel 0-0 habe ich gesagt. Jetzt bete ich euch mal ganz kurz die Aufstellung von dem Rückspiel, VfB-Aufstellung runter. Da sind Namen dabei, ist ein Traum. Timo Hildebrand, natürlich Andy Hinkel, Zvonimir Soldo, Marcelo Bordon, Pablo Thiam, Rüde Kauf, Roberto Pinto, Bradley Carnell, Christian Listesch und Viorel Garnea. Jetzt habe ich 10 Namen genannt. Ganz kurz, Philipp, du bist gleich dran. 10 Namen habe ich genannt. Den 11. habe ich nicht, weil das ist der Torschütze gewesen beim 2:1, bei der 2:1 Niederlage in Galizien. Und das ist die Preisfrage an euch. Wer ist dieser 11. Spieler, der in Vigo das zwischenzeitliche 1:1 geschossen hat?
Das wäre unfair zu beantworten, weil ich es vor mir habe gerade.
Okay, ja, das ist, da kommst du.
Ich wäre niemals
drauf gekommen. Stefan Blank heißt der Mann.
Oh! Boah!
Ein absoluter Ruhrpott-Fußballer, der davor lange bei Duisburg gespielt hat, unter anderem seine Karriere beim SV Wattenscheid 09 beendet hat. Zwischenzeitlich dann eine kurze schwäbische Saison gehabt hat beim VfB und tatsächlich in dieser Partie kurz vor der Pause das 1:1 geschossen hat. Mit dem wäre der VfB qua Auswärtstorregel weiter, hat dann am Ende nicht gereicht.
Das ist tatsächlich auch das Spiel, das ich gemeint habe. Ich bin einfach 10 Jahre verrutscht von wegen 91, sondern im Endeffekt war es Rangnick, der wurde dann gefeuert danach oder kurz danach. Also
am Tag danach.
Oder am Tag danach. Genau. Dann hat Magath übernommen. Genau so war's.
Das war das letzte Spiel von Ralf Rangnick als VfB-Trainer. Denn man ist da im UEFA-Cup verhältnismäßig weit gekommen, aber in der Liga lief's gar nicht. Und genau so war's. Noch am Tag danach, das war, meine ich, ein Freitag, hat man sich von Ralf Rangnick getrennt und kurz darauf hat Felix Magath übernommen. Und wir reden, ja, wie gesagt, vom Jahr 2001. Der Rest ist Geschichte. Wir wissen, was dann 2003 passiert ist und so weiter und so fort. Aber sagen wir so, ohne Celta Vigo und dieses UEFA-Cup-Spiel hätte es möglicherweise das 2:1 gegen Man U nicht gegeben. Ne? Ich erzähle noch ganz kurz, der Chronistenpflicht halber, Celta Vigo damals mit dem russischen Tandem am Start gewesen. Und das sind genau die beiden, die Tore geschossen haben. Valery Karpin und der Zar Alexander Mostovoy in der 85.
Mostovoy, ja.
Und letzter Punkt, wir packen das euch in die Shownotes. Leute, es gibt dieses Spiel in voller Länge auf YouTube.
Ja, geil.
Das ist geil. Alter. Ja, das ist also für die Retro-Freaks unter euch. Schöne goldene Trikots, kann ich euch sagen. Traum.
Einen Punkt hätte ich auch noch. Also muss mich erstmal gerade versichern, dass das Spiel damals gegen Balingen auch in Reutlingen war. Dann war ich nämlich auch schon mal im Stadion. Auch in dem Stehbereich im Gästeblock. In dem Bereich gibt's auch gerade noch Karten, wenn ich es richtig sehe, in diesem Stehbereich. Und jetzt noch die Quizfrage. Generell ist ja der Vigo cooler Gegner, Platz 7. Es müsste, glaube ich, auch Europa League heißen oder irgendwas, Europa League Qualifikation, auf jeden Fall auch was Europäisches in Spanien. Aber was haben die beiden Vereine gemein, der VfB und Celta Vigo? Sie teilen sich etwas.
Dann ist es das Gründungsjahr. Würde ich jetzt spontan tippen, ohne es zu wissen, weil Wappen ist unterschiedlich, Herkunft sowieso. Vigo heißt ausführlich Real Club Celta de Vigo. Das ist auch relativ weit weg vom VfB Stuttgart, Verein für Bewegungsspiele. Ich tippe aufs Gründungsjahr.
Und?
Da hatte ich jetzt gar nicht drauf geschaut aufs Gründungsjahr. Es ging um was, das wir auch in unserem Ständchen hatten am Kessel-Festival, um die UI-Cup-Siege. 2000, 2001 gewann Celta Vigo in der UI-Cup und der VfB auch, weil es da drei Sieger gab. Es gab drei Finals, der VfB, Udinese und Celta Vigo.
Es ist wahnsinnig. Ein
gemeinsamer Wettbewerb. Titel 2001.
Ein phänomenaler Wettbewerb, ja klar, drei Titelträger, natürlich, ey. Kaffee King lässt grüßen. Ach, komm, hör auf.
Inter Toto Cup. Finale gegen Auxerre.
Ja, das war
vor 12.000 Zuschauern.
Inter Toto Cup, unvergessen. Tore des Monats gegen AC Perugia. Auswärtsspiele auf dem Dorf bei Slaven Belupo. Zwischenzeitliches Ausweichen für Heimspiele in den Karlsruher Wildpark. Ey, der Intertoto Cup war völlig wild. Vermisse ich
der
ein
war
bisschen.
Wirklich wild, ja.
Ich gucke stattdessen Žalgiris Vilnius gegen Hamrun Spartans, aber das
ist übrigens einer der Lieblingssticker. Ich glaube, er ist vom Schwabensturm. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall ging der die letzten Jahre, habe ich den immer wieder mal, ist mir der begegnet. UI-Cup-Rekordsieger und dann ein Mannschaftsfoto von der damaligen Zeit, Alter, unfassbar gut.
Bleibst du immer? Kann dir keiner mehr nehmen,
ja, bleibst du immer. Bleibst du immer. Ja, immer für immer auf dem Briefkopf. Ja.
Wir werden sehen, welches Kapitel zwischen dem VfB und Celta Vigo am Samstag aufgeklappt wird. Aber das werden wir natürlich besprechen. Ihr zuerst im YouTube-Video und wir nächste Woche auch im Podcast. Und dann, Philipp, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, geht's ins Trainingslager und da habt ihr viel vor, ihr, die da unterwegs seid.
Das ist richtig. Man muss vorab erstmal wissen, so viel wie die letzten Jahre wird es wahrscheinlich dann doch nicht werden, was aber damit zu tun hat, nicht, dass wir keinen Bock haben zu arbeiten für euch. Im Gegenteil, wir werden Content produzieren, so viel es irgendwie geht. Aber der VfB ist effektiv nur für 4 volle Trainingstage vor Ort. Ja, die reisen am Montag an, dann gibt's Montagnachmittag noch einen lockeren Aufgalopp. Das ist keine volle Einheit eigentlich, aber so ein bisschen Aktivierung und tralala am Montagabend. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird voll trainiert, meistens zweimal am Tag. Wir werden das im Live-Blog für euch immer aktuell aufzeigen, wann wo trainiert wird, beziehungsweise wann trainiert wird, weil wo ist klar, beim FC Rottach-Egern. Dann ist am Samstagmorgen vielleicht noch ein bisschen Aktivierung, dann Abreise nach Heimstetten und dort wird dann gegen Toulouse gespielt und dann geht's nach Hause. Ja, das ist ein relativ kurzes, kompaktes, komprimiertes Trainingslager im Vergleich zu den letzten Jahren oder nur als Beispiel die Zeit unter Tim Walter, da ist man gleich mal in 2 Trainingslager gefahren, war insgesamt fast 3 Wochen weg. Ja, also so wird's diesmal da nicht laufen. David und ich für euch vor Ort, Live-Vlog habe ich schon gesagt, der läuft quasi rund um die Uhr, da gibt's auch immer wieder Videoschnipsel, genauso wie auf Insta in unserer Story, das kann ich euch echt empfehlen. Und dann haben wir jeden zweiten Tag ungefähr ein Video geplant zu den Spielen. Eh klar, gibt's 90+3 und dann 2 bis 3 Videos aus Rottach-Egern, um euch einfach so ein bisschen Einblicke zu geben, hinter die Kulissen vielleicht auch und eben so ein bisschen Gefühl dafür, was da passiert. Wenn ihr vor Ort seid, dann kommt natürlich vorbei, logisch. Haut uns an, schnackt mit uns, freuen wir uns drauf. Am Mittwochabend gibt's ein Pubquiz im Stüberl vom FC Rottach-Egern. Der Holger Laser und ich werden da quizzen. Bis jetzt haben wir, glaube ich,
das klingt 18, nach Wurst und 19, Käseplatte.
20 Teams angemeldet. Ja, Wurst und Käseplatte. Das sind so, also bis jetzt 60 Mitspieler. Ein bisschen Kappa ist noch, kommt gern rum. Dann werden wir da gemeinsam viel Spaß haben. Und am Donnerstag ist ein Mannschaftsabend, da können also Fanabend mit der Mannschaft. Das ist noch offen, wo das ist, werden wir euch auch kommunizieren. Und alles in allem freuen wir uns sehr drauf auf diese Tage. Die werden intensiv, die werden lang, aber eben auch erkenntnisreich. Und für euch, die ihr uns lest, hört, schaut, entsprechend auch vollgepackt sein mit Sachen. Natürlich Videos, natürlich gibt es einen Podcast von vor Ort und. Ist auch klar.
Was fällt euch bei Heimstetten ein? Da gab's
mal ein 1-2 gegen Dynamo Dresden, dann hat man mal gegen FC Elche gewonnen, war ich beide Spiele vor Ort, dann gab's ein Kurzturnier, glaube ich, gegen 60 und Mönchengladbach oder VfB gegen Gladbach 1-5.
Genau, darüber wurde ich hinaus, weil das fiel mir sofort bei Heimstetten ein, diese Klatsche gegen Gladbach da, wo alle dachten, so okay, was wird das jetzt? Und dann, ja, das war 22 im Sommer und danach geschah Geschichte.
Das ist so eine kleine Anlage zwischen dem Tegernsee und München, also quasi im Speckgürtel von München. Da spielt man gerne. Das ist jetzt, glaube ich, das 5. oder 6. Spiel, das der VfB da absolvieren wird, meine ich. Also inklusive dieses Kurzturniers da.
Da fällt mir ein, wenn wir noch bei Pubquiz-Fragen und Auflösungen sind, Felix, du hattest letzte Woche noch was offen gelassen und normalerweise sollte man sowas immer noch aufklären. Wir hatten noch einen Spieler gesucht, ne? Vom FC Toulouse.
Richtig. Oh, ja. Ich glaube, letztes Mal reingeschaut, hatten wir einen Kommentar, der es hatte. Es handelt sich auf jeden Fall um Alexis TBD, was fairerweise noch quasi U19-Transfer ist, aber natürlich trotzdem von Toulouse. Und John Bolutinho hat geschrieben, die Lösung wird, glaube ich, Alexis TBD sein, was richtig ist.
Das herzlichen ist Glückwunsch.
So. Ja, so ist es. Ruhm und Ehre ist dir sicher.
Ja, ich finde es aber wirklich Also super, dass auch unsere Hörer einfach genauso gerne mitraten und sich manchmal auch in solche Sachen reinfuchsen. Also gibt einem auch das Gefühl, nicht alleine zu sein mit seinem Fetisch, ehrlich zu sein.
Ja, 100%. Und vor allem, wenn wir uns so verstricken irgendwo und dann da plötzlich den Ausgang nicht mehr wirklich finden, dann ist es natürlich umso schöner, wenn die Leute trotzdem dranbleiben. Und dann
Ausgang finden ist das Stichwort. Ihr solltet bitte den Ausgang finden, was die MeinVfB-App betrifft. Ich habe das in der vergangenen Woche mit meinem Papa zusammen gemacht. Die App bzw. das Abo muss von euch gekündigt werden. Das ist eine wichtige Info. Die App wird zwar eingestellt, aber wenn ihr wollt, dass euch einfach nicht weiter irgendwie von irgendwelchen Drittanbietern und sonstigen Kohle abgezwackt wird, dann müsst ihr das Abo kündigen. Wir packen euch alle Infos dazu, beziehungsweise haben sie euch schon reingepackt, in den App-Feed. Das heißt, wenn ihr die App öffnet, dann schreit es euch quasi an, ihr könnt gar nicht davon weglaufen, ihr werdet es sehen, ihr werdet auch weiter verlinkt und weitergeleitet, wo wir euch nochmal aufgeschrieben haben, was ihr denn alles beachten müsst. Die Info, dass die App eingestellt wird, haben wir euch auch schon vor ein paar Wochen verkündet und es gibt da wirklich gute Angebote, um einfach bei uns da einzusteigen bei der STN und dann eben auch alles lesen zu können und nicht nur den VfB, was ja auch für den einen oder anderen interessant sein könnte.
So ist es. Ja, und wir freuen uns sehr, dass seit unserer Aufnahme letzte Woche, wo wir quasi darüber gesprochen haben, dass wir bei Kicktipp wieder loslegen mit unserem Tippspiel. Ich habe es heute Morgen gezählt, sage und schreibe, knapp 200 neue Mittipper dazugekommen sind in dieses Tippspiel. Kicktipp.de/meinVfB, da könnt ihr einsteigen, mitspielen. Und zwar spielen wir alle Spiele des VfB Stuttgart. Ja, also bis auf den Supercup, der ist nicht integrierbar, aber alle Pflichtspiele, also quasi Bundesliga, DFB-Pokal und Europapokal, und zwar nur die VfB-Spiele, nicht die vollen Spieltage, könnt ihr tippen. Daraus entsteht natürlich eine Tabelle und ihr könnt sehen, wie Meisel, Pavlic, Mahler und Konsorten stehen, denn wir spielen mit unter Realnamen logischerweise. Und so könnt ihr euch einen kleinen Battle liefern gegen uns, die wir mit unseren Experten-Tipps meistens, zumindest bisher, ja, eher so mittelmäßig gefahren sind.
Das Seien hat Sie dabei. Den Monk in mir echt gestört, dass das nicht dabei war. Dass das Supercup in dieser Maske nirgends zu finden war, das hat den inneren Monk gestört. Aber ja, das Ding ist neu aufgesetzt. Wir haben Champions League durch Europa League ersetzt im Öffnungstext. Sonst ist quasi alles gleich geblieben. Auch alle, die drin sind, bleiben ja drin.
Von genau. Tipp, das ist noch wichtig zu wissen, also ihr müsst nicht da neu euch anmelden, sondern wenn ihr letztes Jahr schon mitgespielt habt, seid ihr automatisch logischerweise wieder dabei, außer ihr steigt aus. Und eben seit letzter Woche kamen jetzt knapp 200 Leute dazu. Wir werden hoffentlich noch mehr. Ich würde mir wünschen, dass wir zumindest die magische Zahl erreichen. Die haben wir noch nicht ganz. Wir sind, glaube ich, bei knapp 1800. Da fehlen also noch mindestens 93, liebe Leute. Ja.
kicktipp.de/meinVfB, die Adresse für alle, die uns gerne demütigen möchten. Und wer uns loben möchte, der darf das gerne über alle möglichen Kanäle machen, uns Daumen hoch, Sternchen geben. Wir würden uns da wirklich sehr drüber freuen, auch über das eine oder andere nette Wort in den Kommentaren. @meinVfB, ihr findet uns überall. Facebook, Insta, Blue Sky, YouTube vor allem, WhatsApp-Kanal, ganz, ganz wichtig. Da sind wir vor allem, was die Transfermeldung angeht, eigentlich immer schnell für euch dabei. Und natürlich gibt es auch einen Newsletter in dieser Woche.
Das ist korrekt. Der kommt immer am Freitag um 11 und bei unserem WhatsApp-Kanal haben wir was Neues in der Testung. Und zwar werden wir euch jetzt regelmäßig zu ausgewählten Tagen, in Rodach-Egern wird da relativ viel passieren, so ein kleines Update in Form einer Textnachricht, aber eingesprochen bieten. Also quasi eine Voicemail, die ihr von uns morgens kriegt über den Kanal, wo so ein bisschen das Tagesprogramm beispielsweise drin ist, aber auch so, ja, wissenswertes News behind the scenes. Wir werden sehen. Auf jeden Fall werdet ihr bald die sonoren Stimmen von David Scheu und Philipp Meisel aus Tegernseer Umgebung bei euch da morgens in WhatsApp haben.
Mein VfB ASMR.
So.
Ja.
Ich würde sagen, Leute sagen, Christian.
Ich würde sagen, wir haben alles, oder? Felix, du bist nächste Woche weg, hast du gesagt. Wünsche dir viel Spaß.
Korrekt. Nächsten zwei Wochen. Ich bin quasi zum Supercup wahrscheinlich wirklich dabei, ne? Und bevor wir hier rausgehen, möchte ich noch ganz kurz eine Stellungnahme von einem Herrn Meisel zu Katowicz auf dem Profi-Bild haben. Wie glücklich wurde das wahrgenommen?
Das ist tatsächlich was, was mich sehr gefreut hat. Herzle-Augen-Emoji und so weiter. Denn Mirza ist da mit drauf, was so ein bisschen auch seinen Status dokumentiert unter diesen ganzen Youngstern, die da in den letzten Tagen mittrainieren und mitspielen dürfen bei Sebastian Hoeneß. Der zweite ist Flo Hellstern. Auch da kann man davon ausgehen, dass der Flo quasi die Dennis-Simon-Rolle jetzt übernehmen wird, nämlich konstant im Profikader trainieren und in der dritten Liga so viele Spiele wie möglich, so viele Minuten wie möglich, um dann so viel Entwicklung wie möglich eben vollziehen zu können. Ich schreibe euch das alles die Tage noch auf, lest ja auch nochmal ausführlich, vielleicht auch mit ein, zwei Statements noch ergänzt, was da der VfB-Plan ist mit diesen beiden Youngstern generell, aber auch mit allen anderen logischerweise.
Und in diesem Moment ist das Mannschaftsfoto zum Folgenbild geworden, würde ich sagen, damit es alle nochmal sehen können. Na? Nächste Woche Trainingslager. Philipp, da machen wir ein schönes international europaweites Ding in der 355.
So ist es. David und ich vor Ort, du in deiner Workation Location, ja, Domizil.
Ich muss ja nochmal gucken, ob es einen neuen Gürtel gibt, ja, und der Preis, ob der mir
bitte
passt. Ne?
Ja, im Zweifel kannst du aber einfach auch in einer knallengen Speedo, in einer karierten, rot-weiß karierten Speedo da auflaufen. Oder mit einer Wasserballmütze, wer weiß. Ja, also.
Das wäre so nicht abzusehen.
Ich glaube, wir beenden das.
Mir ist alles gesagt.
Bis nächste Woche, Leute.
100%.
Ciao.
Ciao.
Podcast-Start. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.